Der Übergang jetzt vom Lobpreis in die Predigt ist vielleicht fast so, wie wir als Gesellschaft ticken. Ich glaube, wir haben die Tendenz, vom einen Extrem ins andere hineinzukommen, manchmal die Übergänge nicht so zu verwutschen. Darum fange ich steil an. Vorletzt ist mir das nämlich gerade aufgefallen. In den vergangenen Jahren, dünkt es mich, hat man viel gehört vom sogenannten Minimalismus. Menschen haben angefangen, ihre Stuben und Wohnungen aufräumen nach den Aufräummethodiken von Marie Kondo. Andere haben ihre Tiny Houses gebaut und andere haben ihre Besitz irgendwie auf 100 Sachen beschränkt. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Und jetzt hat es mir kürzlich verschiedene gegeben, wo ich einen Artikel aufgeschlagen habe, Thema Maximalismus. Und ich denke, so kann das jetzt wahr sein. So einen neuen Einrichtungstrend nach dem Motto, mehr ist mehr. Und irgendwo, mitten drin, können wir es auch nicht. Ich glaube, dass das widerspiegelt haben gut unser Dilemma. Ich denke, wir sind nicht so gut drin, balanciert zu leben. Es fällt uns nicht so zu. Entweder sind wir mal auf der Seite ein bisschen oder ein bisschen auf der anderen, aber so ausgewogen, balanciert, das ist schwierig. Und genau gleich, wie es im Alltag innen ist, ist es auch im Glauben gar nicht mal so einfach, balanciert zu glauben, oh, das ist eine Herausforderung. Und wenn wir vor Augen haben, wie ein Kind lernt laufen, dann merken wir schnell mal, dass das Kraft braucht, dass das Training braucht, dass man da, ja, balanciert steht und nicht hin und her gewackelt. Und darum, glaube ich, ist es super, dass wir heute Morgen weiterfahren können in dieser Predigtserie, balanciert glauben. Und da einfach ein paar himmlische Prinzipien anschauen, wie Gott sich das gedacht hat. Und heute Morgen geht es um das Thema Budget oder radikale Grosszügigkeit. Und ja, ihr habt richtig gehört, heute Morgen rede ich über Finanzen und ich weiss, dass man das in der Schweiz nicht macht. Ich mache es trotzdem, weil es die Bibel macht. Über 2350 Sätze von der Bibel beziehen sich irgendwie auf einen Umgang mit Geld oder mit Besitz. Das finde ich, das spricht mal sehr fest dafür, dass auch wir da dürfen darüber reden. Und etwas Zweites spricht mega fest dafür, nämlich du und ich sind alle mit diesem Thema irgendwie vertraut. Wir stehen alle da drinnen. Egal ob als Studenten, als Familie, als Alleinerziehende, als Geschäftsleute, als Pensionierte. Wir alle haben mit diesem Thema Finanzen und Umgang mit Finanzen zu tun. Und im Verlauf von unserem Leben ändert sich ja unsere Ausgangslage etwa noch ein paar Mal und entsprechend haben wir auch nie ausgelernt. Darum bin ich tief überzeugt, ist es gut, wenn wir die himmlischen Prinzipien von unserem guten Vater diesbezüglich kennen und lernen, gang mehr danach zu leben. Und himmlischer Vater, dir danke ich, dass du über das Thema nicht schweigst und es nicht im Ungewissen lässt. Und ich danke dir, dass du jetzt redest und bitte, dass du bei jedem von uns einfach das lässt anklingen, was persönlich wichtig ist. Amen. Wer von euch lebt alles in einer Mietwohnung? Doch ein paar. Geld von dieser Mietwohnung sagen wir doch, das ist meine Wohnung. Oder nicht? Also ich rede von meiner Wohnung. Und das stimmt ja auch. Einerseits. Aber andererseits stimmt es eben auch nicht, weil meine Wohnung gehört nicht eigentlich mir, sondern sie gehört Gerbers, die wir sie vermieten. Sie sind die Eigentümer, die Besitzer. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, in dem Fall sind Gerbers die Eigentümer von meiner Wohnung. Ja, auch das stimmt. Gesellschaftsrechtlich auf alle Fälle schon. Aber wenn wir nochmal eine Ebene weiter rauszoomen, stimmt auch das nicht. Jetzt haben nach fest, liebe Hauseigentümer, es tut mir leid, aber die Bibel macht uns deutlich, dass eigentlich gar kein Mensch Eigentümer von etwas ist. Für das müssen wir in die ersten paar Seiten von der Bibel gehen, dort blättern und lesen und dort erfahren wir nämlich, dass Gott der Schöpfer ist von allem. Und weil er alles geschaffen hat, ist es eigentlich so, dass er der tatsächlich Eigentümer von allem ist, dass ihm alles gehört und gar nicht uns. Da gibt es einen Vers, zum Beispiel Psalm 24, Vers 1, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Es gibt noch ganz viele andere Stellen in der Bibel, die genau das Gleiche ausdrücken. Letztlich gehört alles Gott. Und jetzt ist die Frage, ja, wie tun wir einen Eigentümer eigentlich definieren? In der Gesellschaft vermutlich etwa so, ein Eigentümer ist eine Person, die halt Eigentum hat, die, ja, die Sachen besitzt, oder? Ein bisschen unbeholfen, die Definition, aber ihr merkt gerade, warum ich es sage. Die Bibel definiert einen Eigentümer ein bisschen genauer. Die Bibel definiert den Eigentümer als eine Person, die hat, ohne dass sie hat bekommen. Sie hat, ohne dass es ihr jemand hat gegeben. Das ist ein wahrer Eigentümer im biblischen Verständnis. Die Folge von dem, ziemlich einfach zusammengerechnet, ich bin keine Eigentümerin. Und nicht nur darum, weil ich eine Mietwohnung habe, nicht ein Haus. Ich bin keine Eigentümerin. Ich habe nichts in diese Welt gebracht und alles, was ich habe, habe ich bekommen. Und du im Fall auch. Du hast genauso, wenn ich etwas in die Welt hineinbracht und alles, was du hast, hast du bekommen. Dein Auto ist also eigentlich gar nicht dein Auto, sondern Gottes Auto. Und dein Haus ist nicht eigentlich dein Haus, sondern Gottes Haus. Und dein Lohn ist Gottes Lohn. Und dein Smartphone ist Gottes Smartphone. Wenn dir das ein bisschen bewusster wäre, der Fakt, würdest du gleich oder würdest du anders mit diesen Sachen umgehen? Der einzige tatsächliche Eigentümer ist Gott, weil er hat, ohne dass er von jemandem hat bekommen. Es gibt noch eine zweite Sache, die einen Eigentümer ausmacht. Und zwar ist ein Eigentümer souverän in dem, wie er mit seinem Besitz umgeht. Das gilt jetzt auch wieder auf der Ebene gesellschaftsrechtlich von einem Hauseigentümer. Der darf machen mit seinem Hauseigentum, was er will. Ich als Mieterin darf das nicht und das ist mir sehr wohl bewusst. Und es ist gut, ist es mir bewusst, ich hoffe, es ist euch auch bewusst, dass wir als Mieterin und Mieter nicht einfach machen mit dieser Wohnung, was wir vielleicht alles noch für coole Ideen hätten, weil die Mieter nicht einverstanden sind damit, oder? Das ist uns auf dieser Ebene relativ logisch. Aber ich glaube, es ist uns oft nicht so logisch auf der übergeordneten Ebene. Ich wage zu behaupten, dass die Wurzeln von ganz vielen Problemen dort anfängt, dass wir den tatsächlichen Eigentümer, Gott, oft nicht als tatsächlichen Eigentümer, der souverän ist, anerkennen. Und auch diese Story fängt ganz am Anfang der Bibel an. Dort hat der Satan, das war ein Geschöpf von Gott, ein Engel, den er geschaffen hat, hat rebelliert gegen Gott. Und hat ein paar Sachen, oder hat Eigentum, Besitz von Gott an sich gerissen. Unter anderem darum haben wir so viel Leid auf dieser Erde. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Das Gute ist, dass wir nicht in dem Bereich, der quasi in Geiselhaft ist, vom Satan müssen bleiben. Wir sind nicht dazu verdonnert, der drin bleiben zu hocken. Und wir sind genauso wenig dazu herausgefordert, uns selber aus diesem Bereich rauszulüpfen. Gott hat eine Lösung geschafft. Und das ist so, so gut, dass er die geschafft hat. Jesus selber hat die Lösung geschafft. Wir haben es vorhin gefeiert, auch mit dem Abendmahl. Er ist der, der uns die Hand entgegenstreckt und sagt, du musst nicht in diesem Bereich bleiben. Du darfst zu mir zurückkommen. Und nein, du musst nichts leisten. Ich nehme dich einfach so, vertraue mir. Und Jesus macht es und zieht uns raus aus dem Bereich, der in Gefangenschaft gekommen ist, unter Satan, weil der gegen Gott rebelliert hat. Und weißt du was? Jesus macht es auch heute. Und Jesus streckt dir auch heute seine Hand entgegen und sagt, du darfst sie nehmen. Ich möchte dich gerne da rausziehen. Komm zu mir. Und so schafft sich Gott eine Familie, die zwar noch mitten in dieser unerlösten Welt lebt, wo viel Leid passiert, aber gleichzeitig mehr und mehr danach strebt, die tatsächlichen Eigentumsrechte zu beachten in ihrem Leben. Und entsprechend zu leben, dass eben Gott der tatsächliche Eigentümer ist von allem. So weit, so gut. Vielleicht denkst du, Das Ganze hat jetzt noch nicht viel mit Budget zu tun. Ich gebe dir recht, aber ich glaube, wir kommen gleich drauf und ich habe versucht, wieder Teppich aufzurollen, dass wir darauf jetzt einen Schritt weitergehen können. Weil, wo Gott die Erde geschaffen hat, hat er es nicht einfach geschaffen und ist bleiben stehen und denkt, ja wunderschön, jetzt bin ich Eigentümer von dem allem. Sondern hat der Mensch genommen und hat dem Mensch Verantwortung anvertraut. Er hat gesagt, ich setze dich ein als Verwalter, ich setze dich ein, du sollst bewahren und bewirtschaften, was ich kreiert habe. Hey, ein denkbar mutiger Schritt von unserem Gott, dass er einem Menschen so viel Verantwortung gibt, einverstanden. Aber er hat es gemacht. Er hat den Menschen eingesetzt als Verwalter, als Verwalterin über dem, was er gemacht hat. Und darum müssen wir uns als nächstes fragen, was macht denn ein Verwalter? Was ist der Job von einem Verwalter? Ich meine, wenn ich einen Job anfange, dann möchte ich wissen, was ich zu tun habe. Und wenn Gott sagt, ihr seid Verwalter, glaube ich, müssen wir wissen, was das heisst. Was bedeutet es, wenn wir Verwalter sind von ihm? Schaut, ein Verwalter macht mit dem, was ihm anvertraut ist, nicht einfach das, was er das Gefühl hat, was ihm gerade passt, sondern ein Verwalter probiert, im Verwalten drinnen den Willen zu tun von dem, was eigentlich gehört. Vom Besitzer, vom Eigentümer. Er versucht, so damit zu handeln, dass es ihm gefällt, dass es ihm Ehre bringt. Jesus erzählt darüber mal eine Geschichte. Ihr könnt sie nachlesen in Matthäus 25. Er erzählt die Geschichte von einem Besitzer, von einem Herr, der auf Reisen gegangen ist und währenddessen seinen ganzen Besitz seinen Knechten hat anvertraut. Jedem einen gewissen Anteil. Und als er wieder zurückkam, hat er alle Knechte gefragt, und was hat er gemacht mit dem, was ich ihm anvertraut habe? Und die einen haben es vermehrt und die hat er gerühmt. Und der andere hat es vergraben, was er bekommen hat. Und er hat die Hadel eingefangen. Ich möchte zwei Sachen aus dieser kurzen Geschichte, die Jesus dort erzählt hat, daraus herausnehmen. Zum einen, der Herr, der Besitzer, hat das Recht, Rechenschaft einzufordern bei denen, die er eine Sache anvertraut. Und genauso wie die Knechte dort in dieser Geschichte ihrem Herr haben müssen darüber Rechenschaft ablegen, was sie mit dem Besitz von ihrem Herr gemacht haben, genauso werden wir mal unserem Herr Rechenschaft ablegen. Und wenn Gott mich fragt, Kathrin, was hast du gemacht bei dem, was ich dir anvertraut habe? Ich wünsche mir so, dass Gott mal sagt, gut gemacht. Du treue und diene Magd. Treue und gute Magd. Ich wünsche mir das. Und das Zweite, was ich aus dieser Geschichte herausnehmen möchte, ist Folgendes. Der Herr lobt die treuen und die aktiven Diener. Hast du dir schon mal überlegt, dass der eine Knecht, der den Besitz, den Teil vom Besitz vergraben hat und am Schluss wieder zurückgegeben hat, dass der eigentlich auch treu war? Er hat ja nichts veruntreut, er hat die gesamte Summe wieder zurückgegeben. Aber er hat nichts damit gemacht. Und das hat irgendwo dazu geführt, dass sein Herr nicht zufrieden war mit dem. Und daraus verstehe ich, dass Gott sich wünscht, dass wir treu sind und aktiv im Verwalten von dem, was er uns anvertraut. Und er vertraut uns viel an, gell? Da gehört unsere Zeit dazu, da gehört unser Körper dazu, unsere Fähigkeiten, alles, was wir materiell haben, inklusive unsere Finanzen. Wir sollen treue Verwalter sein vom tatsächlichen Eigentümer, von unserem Schöpfer und Gott. Und jetzt kommt das Budget ins Spiel. Und wenn wir treue Verwalter sein wollen, glaube ich, ist ein Budget ganz eine gute Art, ein Hilfstool, ein Werkzeug, das wir brauchen können, um treu zu verwalten. Das Wort Budget, das finden wir in der Bibel nicht. Was wir finden, ist Verwalterschaft. Und das meint eben genau das, dass wir einerseits schauen, was haben wir für Einnahmen und was haben wir für Ausgaben. Und darum, ich weiss nicht, wie du das handhabst. Vielleicht ist es dran, dass du mal herhockst und dich mal fragst, ey, was habe ich eigentlich zum Verwalten? Was kommt rein? Was habe ich für Verpflichtungen? Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Was brauche ich? Und da darf man sich auch mal die Frage stellen, ja, was brauche ich denn? Kenne ich den der Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch. Ich glaube, das ist in unserer Zeit einfach nicht mehr so selbstverständlich, dass wir das noch kennen. Der Unterschied zwischen unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen. Kennen wir das? Kennen wir Genügsamkeit? Zufrieden sein mit dem, was wir haben? Die Bibel sagt, es sei ein grosser Gewinn, wenn man Genügsamkeit hat. Und Geld, wenn ich die Frage jetzt so reinwerfe, meine ich auf keinen Fall, dass Gott uns nicht auch Sachen gönnt. Meine ich auf keinen Fall, dass wir nicht auch mal uns dürfen einen Wunsch budgetieren. Selbstverständlich, ich meine, Gott ist grosszügig auch mit dir. Aber ich glaube, es ist gesund, wenn wir den Unterschied kennen zwischen Wunsch und Bedürfnis und das entsprechend beim Budgetieren beachten. Und wenn wir gut verwalten wollen, tun wir nicht nur budgetieren, sondern ich für mich handhabe es auch so, dass ich auch mir eine Übersicht mache, über was geht denn, woher jetzt tatsächlich raus. Also ich mache nicht nur ein Budget und habe keine Ahnung, ob ich es eingehalten habe oder nicht, sondern ich habe für mich eine Tabelle, wo ich einfach Einnahmen und Ausgaben, das kommt rein und ich kategorisiere es. Kann dann plopp zu und dann sehe ich, in welchem Bereich habe ich was gebraucht. Das ist mir eine Hilfe. Vielleicht machst du es ganz anders, aber es ist für mich ein Tool, das ich brauche, um aktiv und möglichst weise probieren zu verwalten und in dem Sinne versuchen zu wachsen. Und etwas vom Ersten, was bei mir alben fortgeht, oder nein, nicht etwas vom Ersten, das Erste, was fortgeht, ist der Zehnt. Sobald der Lohn reinkommt, geht 10% per Dauerauftrag wieder raus, weil ich aus der Bibel heraus verstehe, dass das etwas ist, was Gott möchte. Und Geld, wenn er der Eigentümer ist von meinem Geld, also es eben eigentlich gar nicht mein Geld ist, sondern sein Geld, dann darf er auch sagen, was ich mit dem machen soll. Und zumindest von 10% sagt er es hinten klar. Die gehören in sein Haus. Die gehören dort her, wo ich meine geistliche Nahrung bekomme, und das ist in aller Regel die Lokalgemeinde. Da gehören die 10% her. Und wir fordern es viel mehr heraus, die restlichen 90% zu verwalten. Wo Gott nicht so klar sagt, so viel Prozent für das und so viel Prozent für das. Das finde ich herausfordernder. Darum bin ich dankbar für die 10%, die er hinten klar sagt. Da kann ich sagen, okay, gut, da bin ich schon mal nicht verkehrt. Und für die restlichen 90% ist es mein Anliegen, dass ich mich auf die zweite Seite von unserem heutigen Thema versuche, zu stützen, das zu beherzigen. Nämlich Grosszügigkeit. Grosszügigkeit. Hast du auch schon gestaunet über die Schöpfung? Ich finde es im Moment gerade wieder fantastisch. Weißt, gehst raus und dann all die Farben, all die Formen, die Vielfalt, das ist Ausdruck von einem grosszügigen Gott im Fall. Unser Gott ist grosszügig. Ich meine, er hat alles können gleich machen. Er hat machen können, dass es funktioniert, oder? Und dann hat es funktioniert. Aber er hat nicht. Sondern er hat es vielfältig gemacht, weil er ein grosszügiger Gott ist, weil das sein Wesen ist, dass er grosszügig ist. Und wir sehen es an seinem Werk an, dass er grosszügig ist. Niemand ist grosszügiger als unser Gott. Und er ist es nicht nur im materiellen Bereich, in der Schöpfung, sondern er ist es mit uns. Ich meine, dass er der ist, der uns die Hand entgegenstreckt. Was ist denn das anders als grosszügig? Grosszügig ist vielleicht sogar fast untertrieben. Was ist das anders als grosszügig? Gott ist ein grosszügiger Gott. Und ich bin überzeugt, dass wenn Menschen diesem grosszügigen Gott dürfen begegnen, dass das etwas mit ihnen macht. Dass das etwas in ihnen auslöst und sie auch dürfen immer mehr grosszügige Menschen werden. Einfach durch das, dass sie Zeit mit dem Gott verbringen, der grosszügig ist. Oder wenn wir mit Kollegen abhängen und die sind so und so, und wir verbringen viel Zeit mit ihnen, dann werden wir ihnen ähnlicher. Und das Gleiche, bin ich überzeugt, gilt mit Gott. Wenn wir mit Gott Zeit verbringen, mit einem grosszügigen Gott Zeit verbringen, dürfen wir auch immer mehr selber grosszügig werden, Grosszügigkeit lehren. In der Bibel gibt es ganz viele Berichte darüber von Menschen, die Gott begegnet sind und die er grosszügig gegeben haben. Eine davon möchte ich herausgreifen, und zwar eine Geschichte von David. Er war König vom Volk Israel, so etwa 1000 Jahre vor Christus. Und er ist definitiv dem Gott begegnet, respektive Gott ihm. Mehrmals. Er hat eine enge Beziehung gehabt zu dem Gott, hat ihm vertraut. Und der David hätte eigentlich gern dem Gott eine Wohnstätte auf dieser Erde gebaut. Er hat gewusst, das ist wie so etwas vom Nächsten, was Gott möchte, dass es geschieht, dass ihm ein Tempel auf dieser Erde gebaut wird. Und der David hat eigentlich das gern gemacht. Aber Gott hat gesagt, nicht du sollst mir diesen Tempel bauen, sondern dein Sohn und Nachkommen, der Salomo, soll dir das mal tun. Und jetzt ist henne interessant, was der David hat gemacht. Und nein, er hat nicht einfach angefangen zu bauen, das wäre ja gegen Gottes Wort gewesen. Aber er hat angefangen, Material bereitzustellen, damit, wenn der Salomo wird anfangen zu bauen, dass er beste Voraussetzungen hat. Und der König David ist gerade mal mit bestem Beispiel vorausgegangen, im ganzen Volk, und hat unglaubliche Summen an Kostbarkeiten einfach zweckgemacht und hergebracht als Sammlung, als Materialspende für den Tempel, der dann mal gebaut werden soll. Und bei dieser Gelegenheit hat er ein paar ganz bemerkenswerte Sachen gesagt. Du kannst die ganze Geschichte nachlesen im ersten Chronikenbuch, Kapitel 29. Ich picke jetzt ein paar Verse daraus raus, was der David dort dann betet und gesagt und ausgedrückt hat in dem Moment, wo er so die Spende hat zusammengebracht und auch hat gesehen, was das Volk, das gleichzeitig auch Material bereitstellt, auch hat zusammengebracht. Er sagt, alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Herr, unser Gott, all dies Viele, das wir beschafft haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Der David hat tief innen genau das Prinzip verstanden, dass Gott der tatsächliche Eigentümer ist, dass ihm letztlich alles gehört. Und dann sagt er, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Der David hat aus aufrichtigem Herz rausgegeben. Nicht, weil er hat müssen, nicht, weil er jemanden hätte wollen beeindrucken damit, sondern von Herzen gern hat er gegeben. Und das ist ganz etwas Wichtiges, ganz ein wichtiges Prinzip, wenn wir von Grosszügigkeit reden. Gott wünscht sich ein aufrichtiges Herz dahinter und nicht, dass wir damit irgendjemandem probieren zu gefallen oder irgendjemandem probieren zu beeindrucken. Das sagt auch Jesus. Jesus sagt, tut nicht geben, um gut dastehen. Jesus sagt aber auch, tut nach Schätze sammeln im Himmel, wo keine Diebe herkommen und wo es keine Negativzinsen gibt. Sammelt nach Schätze im Himmel. Und gell, wenn Jesus das so sagt, dann bedeutet das ja nicht, dass Jesus gegen Besitz oder gegen Geld wäre, überhaupt nicht. Aber was er sagt, ist, tut euch ein Vertrauen nicht an die solchen Sachen hängen. Tut euch ein Vertrauen nicht auf euer Geld basieren. Tut euch ein Vertrauen nicht auf den Besitz basieren, den ihr habt, sondern tut euch ein Vertrauen immer an Gott hängen. Und er ist verlässlich und vertrauenswürdig. Und Jesus sagt auch, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Aber was wir können, ist mit dem Geld Gott dienen. So wie es der König David gemacht hat. Und wisst ihr, was mich echt beeindruckt an dieser Haltung, an dem Herz von David, das wir in diesem Chronikkapitel spüren? Der David hat gegeben für etwas, wo er gewusst hat, ich werde es nicht mehr sehen. Er hat eine Sicht für das, was Gott tun möchte in der darauf folgenden Generation. Und er hat sein Möglichstes getan und hineingelegt, damit die folgende Generation die besten Voraussetzungen hat, um das zu erleben, was Gott tun möchte. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Haltung. Und ich möchte mich von dem inspirieren, von dieser Haltung von David, und sagen, Gott, wenn ich auch kann, ich möchte auch eine Sicht haben. Ich möchte eine Sicht haben für das, was du in kommenden Generationen willst. Und ich möchte, soweit ich kann, dazu beitragen, dass da beste Voraussetzungen geschaffen werden. Herr, und ich möchte eine Sicht haben für das, was du tust und was du wirst tun. Vielleicht am anderen Ende der Welt, wo ich selber gar nicht werde herkommen, gar nicht werde live sehen und erleben, was dort abgeht, aber wo ich mit meinen Finanzen das darf mit unterstützen, dass dein Werk vorwärts gebracht wird, dass du Wohnraum bekommst, Gott. Weil Gott wohnt nicht mehr in einem Tempo, sondern er wohnt jetzt im Herz von Menschen, die ihm vertrauen. Und das soll zunehmen. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen anfangen, Gott zu vertrauen, dass Gott mehr Wohnraum auf dieser Erde bekommt. Und liebe Schweizerinnen und Schweizer, unser Geld kann da dazu auch mitwirken. Ganz einfach. Und ich weiss, das ist jetzt ein bisschen heissen, aber wir hören das nicht so gerne, dass wir zum reichsten Teil von der Menschheit gehören. Wir uns gängen ein bisschen abstreiten, weil wir irgendwie unter einem Vergleicheritis leiden mit Mehrhabenden und gängen wieder das Gefühl haben, aber es gibt ja andere, die noch mehr haben und eigentlich kann ich ja gleich nicht so viel, wenn man es im Verhältnis von einem Schweizer anschaut und so. Da sind wir immer schnell drin, das so zu argumentieren. Aber ich rede jetzt von mir. Mir ist es möglich, im Ausland Sachen zu bewirken mit den Finanzen, die Gott mir anvertraut hat. Und ich glaube, vielen von uns ist es möglich, dort mehr zu bewirken, wenn wir hier bewirken können mit diesen Finanzen, weil wir einfach hier viel haben und weil der Wert so umgerechnet wird. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben einfach wahnsinnige Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das einfach vor Augen haben und uns irgendwo von einem David dürfen inspirieren lassen. Okay, hey, wir haben einen grosszügigen Gott. Und wenn wir ihm begegnet sind, dürfen wir auch grosszügig geben und Sachen ermöglichen in Teilen der Welt oder in kommenden Generationen, die wir selber gar nicht sehen. Aber wir dürfen mitbeteiligt sein, einfach durch unsere Finanzen. Und bleiben wir noch ein bisschen beim David. Der David war einer von diesen Mehrhabenden. Keine Frage, der hatte viel. Aber nicht nur er hat gegeben, sondern eben auch das Volk hat gesammelt und gegeben. Und dort ist auch schön, wie es heisst in diesem Kapitel, jeder hat gegeben nach seinem Vermögen. Jeder entsprechend dem, was er hatte, hat gegeben. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, Gott schaut, Gott beachtet das Verhältnis. Er sieht, wie viel wir haben. Und er verlangt nicht von dir, dass du gehst wie ein Geschäftsmann, wenn du kennen bist. Sondern er schaut auf das Verhältnis, auf das, was da ist. Das drückt auch die Antwort oder die Aussage von Jesus aus, wo er einmal beobachtet hat, wie eine arme Witwe so zwei Münzstückchen in die Spende-Dings hineingehauen. Dort hat Jesus gesagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus sieht das Verhältnis, wo wir drinnen stehen. Und er fordert von uns nicht eine Grosszügigkeit, die über unser Mass geht, in dem Verhältnis drin, wo wir stehen. Aber er lässt uns ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Und wenn du mit einem grosszügigen Gott Zeit verbringst, lernst du Grosszügigkeit, da bin ich überzeugt. Und das wollen wir lernen und das wünschen wir uns, dass wir es dürfen weiter fördern. Auch gerade als Pfimitun. Wir haben als Pfimitun Grosszügigkeit sogar als einen Wert von uns festgeschrieben, wo wir sagen, das soll etwas sein, was uns ausmacht, was uns kennzeichnet. Wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, wünschen wir uns, dass sie Grosszügigkeit wahrnehmen und Grosszügigkeit spüren. Darum heisst es in unserem Leitbild, in dem Büchlein da drinnen, wo die Werte auch drinnen sind, heisst es, Gottes Geist befreit uns aus der Ich-AG und gibt uns grosszügige Herzen in Bezug auf Zeit, Finanzen, Güter und Gaben. Als Verwalter und Nichtbesitzer leben und geben wir als Einzelne und als Gemeinde grosszügig. Und merkt ihr eins, du kannst im Fall Gott in Sachen Grosszügigkeit nie übertreffen. Gott ist immer noch grosszügiger, als du, als ich, kann grosszügig sein. Aber wir dürfen Grosszügigkeit lernen. Ein paar Sätze noch daraus heraus, wo die Bibel, wo das Neue Testament uns auffordert, Grosszügigkeit zu lernen. Gebet und euch wird gegeben. Oder Seid Menschen, die gern geben und die zum Teilen parat sind. Oder ein anderer Satz: Wer dürftig sagt, wird dürftig ernten. Aber wer reichlich sagt, wird reichlich ernten. Sagt die Bibel. Ich glaube, wir merken schnell, wenn wir uns mit diesen himmlischen Prinzipien befassen, dann stehen wir in einem Spannungsfeld innen zu dem oder zu ganz vielem, was so gemeinhin um uns herum passiert. Zu ganz vielem, was in der Gesellschaft innen gelebt wird und dort als normal gilt, ist so nicht das in vielem, wo Gott wie sagt, das wäre eigentlich normal. Ich glaube, wir sind challenged, wir sind herausgefordert. Da immer wieder uns an Gott zu hängen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Am Schluss ist es eine Vertrauensfrage, ob wir uns nach seinen himmlischen Prinzipien im Umgang mit Finanzen richten oder nicht. Es ist eine Vertrauensfrage. Ob wir glauben, dass er gut ist, ob wir glauben, dass er grosszügig ist. Und ich weiss nicht, auf welcher Seite du stärker herausgefordert bist. Unsere Aufgabe ist es, treue, aktive Verwalter sein von einem grosszügigen Gott. Und vielleicht fordert es dich mehr heraus, weise zu verwalten, was Gott dir anvertraut hat. Vielleicht gehst du dort mal über die Bücher. Und vielleicht challengest es dich, grosszügig zu sein. Vielleicht fällt dir das nicht so einfach. Und du sagst, Herr, aber ich möchte es doch lernen. Hilf mir. Und weisst, in beiden Minnen ist Gott mit uns und ist Gott für uns. Und das ist so gut. Dürfen wir mit dem Gott unterwegs sein, der uns auch im Thema Finanzen, wo wir ja jeden Tag damit zu tun haben, nicht alleine lässt, sondern sagt, hey, nimm meine Hand. Ich gehe mit dir den Weg durch das Leben, durch die verschiedenen Situationen, durch die verschiedenen Herausforderungen, auch, die das Leben manchmal bringt. Auch auf finanzieller Ebene ist mir sehr bewusst, dass es da auch riesige Herausforderungen gibt und vielleicht steckst du gerade in so einer. Und dann mache ich den Mut, einfach die Hand von diesem guten Gott zu ergreifen und zu sagen, und ich hänge mein Vertrauen an dich und ich danke dir, dass du mir hilfst, einen nächsten Schritt zu gehen und weiss jetzt verwalten, dass du mir anvertraut hast. Und ich wünsche euch da drin viel Freude und viel Segen und viel Balance, dass wir dürfen weiter gesund wachsen und Gott dienen, auch mit dem vielen, was er uns anvertraut hat. Amen. Wir gehen nochmal in ein Lied rein, wo wir einfach die Gedanken noch bewegen können, noch mit reinnehmen und unseren Gott nochmal anbeten.